Herzlich willkommen und schön, dass du bei Zuhause bei Golfblocks eingeschaltet hast. Unser Podcast rund um die Themen Golf und Business, New Work und Nachhaltigkeit mit spannenden Unternehmerpersönlichkeiten und Expertinnen aus den verschiedensten Branchen. Ich bin Lina und habe Golfblocks Anfang 2021 gegründet. In der heutigen Folge ist Peter Merck mein Gast. Ein Vordenker, Familienmensch und Golfunternehmer von ganzem Herzen. Peter hat etwas in meinen Augen ganz Besonderes geschaffen. Die Golf Lounge. Ein wirklich erfolgreiches Konzept in der Golfbranche in der Region Hamburg. Ich freue mich wirklich sehr darauf, mehr von Peter zu erfahren, wie es dazu kam und was sein Geheimrezept ist. Was seine Herausforderungen auf dem Weg nach oben waren und was er sonst noch so vorhat. Das wird mit Sicherheit eine Folge voller spannender Impulse für alle, die etwas in der Golfbranche bewegen wollen. Falls du zum ersten Mal unseren Podcast hörst und er dir gefällt, freue ich mich, wenn du uns folgst. Teile ihn auch gerne in deinem Netzwerk und auf Social Media. Also, los geht's, Kaffee ist fertig. Wir sind bereit, du auch? Schnapp dir einen Cappuccino und mach es dir gemütlich. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im Podcast zu Hause bei Golfblocks, lieber Peter. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
Hallo Lina, ich freue mich auch, schön bei dir zu sein.
Du lebst ja in einer Stadt, die eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland ist. Es ist Hamburg. Ich habe auch eine Zeit lang meines Lebens dort verbracht und ich habe auch viele Freunde dort vor Ort. Aber bevor wir so tiefer in einige Themen, seit wann bist du denn mit dem Golf überhaupt verbunden und wie bist du so ins Golfmanagement überhaupt eingestiegen?
Ja, also du hast schon die richtige Stadt ausgewählt.
Ja.
Ich habe meine Liebe zum Golf entdeckt. Ich bin ursprünglich, ja aus dem Hessischen in der Nähe von Frankfurt, habe aber in Hamburg studiert und so im Examen waren wir abends natürlich immer ein bisschen K.O., wenn wir viel gelernt haben und so weiter. Und zum Runterkommen sind wir an den Golfplatz gefahren. Ich hatte meine Platzreife damals gemacht und habe quasi Entspannung am Abend gesucht. Wir haben auf der Range gestanden, haben quasi Spaß in der Natur gehabt und es sollte immer so ein bisschen nach dem Examenslernen und so weiter für Entspannung sorgen. Und so bin ich eigentlich zum Golfen gekommen, also im Studium, auf der Endphase im Studium.
Schön, sehr, sehr schön. Und dann bist du dabei geblieben seit vielen, vielen Jahren. Wie kam denn dann so der Einstieg ins Golfmanagement? Weil das ist ja nochmal, finde ich, ein ganz anderer Schritt zu sagen, ich golfe, ich habe das als Ausgleich, das ist meine Freizeitbeschäftigung. Und dann aber den
Schritt, also von dem Hobby war es eigentlich schon noch ein relativ langer Weg in das Golfmanagement. Ich habe nach dem Studium, Betriebswirtschaft studiert und habe Banklehre gemacht, immer ein Faible gehabt für Veranstaltungsmanagement. Und ich wollte gerne im Sponsoring, im Sportsponsoring eine Aufgabe finden. Und zu dem Zeitpunkt, das war so um die 2000, war die Fußball-Weltmeisterschaft. Und Olympiade war weit weg, da war also in Deutschland oder in Europa relativ wenig. Und ich habe Fußball-Weltmeisterschaft, mich da auch beworben, quasi im Orga-Team. Und die haben aber nicht auf mich gewartet. Sportarten sind ja noch relevant und spannend. Und ich komme eigentlich aus der Reiterei. Da habe ich sehr viel meine Jugend und viele Jahre verbracht. Und diese waren aber schon belegt. Also Reiten ist relativ gut entwickelt. Und ich habe gesagt, welche Sportart hat eigentlich am meisten Potenzial? Mhm. Und da bin ich also schnell aufs Golf gekommen, weil in Deutschland eigentlich unglaublich viel Potenzial da ist, aber eigentlich relativ wenig erst in der Bevölkerung Golf angekommen ist. Und so ging das, dass ich mich beim Deutschen Golfverband beworben habe und habe gesagt, hört mal zu, ihr habt ja auch Turnier- und Sportmarketing. Wie sieht's aus? Und das hat eigentlich sehr schnell und gut geklappt. Und dann war ich 2 Jahre beim Deutschen Golfverband.
Ja, spannend. Und dann über den Verband dann hinterher in die Anlagen rein.
Ja, also es war so, über den Verband habe ich natürlich erstmal das Gesamtbild Golf in Deutschland kennengelernt. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar für, weil die Komplexität des Golfsports, die ist schon außergewöhnlich. Und ich habe da also eine tolle Ausbildung gehabt und auch viel mitgenommen. Mhm. Da waren die Beispiel die Ladies German Open in Bazzaro und ich habe viele Challenge-Turniere mit begleitet. Oder auf Gut Lerchenhof war großes Golfmeisterschaft und so weiter. Das waren alles so Teile, die ich dann in dieser Zeit erleben durfte. Und habe dann gesehen, professionell, wie komplex das ist, aber auf der anderen Seite auch, welche Chancen sich bieten. Mhm. Und ja, und dann hat es halt in meinem Kopf weiter gerattert.
Ja, okay, verstehe. Und wie bist du dann letztendlich zu der Idee dieses Golf-Lounge-Resorts an der Elbe gekommen?
Ja, vielleicht muss man einen Schritt vorgehen. Also ich habe ja mit Golf-Lounge angefangen, also nachdem ich beim DGV dann weg war.
Ja.
War immer so der Punkt, wie kann man denn noch viel mehr Golfer generieren, vom Golf begeistern? Und da war immer die Überlegung, du musst Golf in die City holen. Mhm. Wir haben einfach die Möglichkeit immer, vor allem gerade junge Leute an den Randlagen der Stadt, dort auch die Menschen dort zu aktivieren. Und teilweise waren auch die Clubs meiner Meinung nach etwas überaltert und auch in ihren Konzepten recht festgefahren. Und dann haben wir gesagt, okay, was gibt es auf der Welt? Und dann gibt es natürlich die innerstädtischen Driving Ranges. Und da war eigentlich Vorreiter Amerika oder auch in Japan. Und ich bin dorthin gefahren und habe mir gesagt, okay, wie sieht denn innerstädtisches Golfen aus auf so einer Range? Mhm. Und war völlig geflasht, als ich in Tokio ankam und das sah. Also das war wirklich unfassbar, weil wir gedacht haben, naja gut, da sind da vielleicht so 3, 4, 10 Anlagen, das sind 100 Anlagen. Und die Menschen, die dort spielen, haben wahrscheinlich noch nie einen Golfplatz gesehen oder viele davon und haben dann dort Golf mitten in der Stadt gespielt.
Ja.
Das war irre.
Ja. Ja, ich habe das auch schon mal gesehen. Kannst du es mal beschreiben, wie sowas konkret aussieht? Weil ich finde, das ist auch schon, das ist eine ganz andere Welt, definitiv.
Ja, das Spannende ist ja, es ist ja jetzt quasi wieder erstarkt, schon seit vielen Jahren mit Topgolf, wo man nochmal ein ganz anderes Konzept draufgestellt hat. Aber in Japan war das damals, und in Amerika, es gab Chelsea Piers in New York, das waren eigentlich so immer die Vorreiter, einfach eine Driving Range über 3 oder 4 Ebenen und auf den Ebenen wurde dann quasi Golf trainiert. Es waren Trainer mit dabei und so weiter und man hatte also eine ganz gute Möglichkeit, um dort Bälle zu schlagen. In Japan war das sogar so wild, dass das nicht nur 3 oder 4 Stockwerke, sondern auch 5 Stockwerke. Und man muss sich vorstellen, das war wie ein Baseball. Und unfassbar groß, mit unfassbar viel Aufwand. Aber, was es noch nicht gab, eine richtige Struktur, weil jede Anlage war anders. Die haben also irgendwie ihre Bälle anders gesetzt. Die einen haben sie mit Wasser zurückschwimmen lassen. Da gab es also Stromanlagen. Die anderen haben abklappbare Fahnen gehabt, dass dann die Bälle in Schubs bekommen haben und wieder zurückgekommen sind. Dann gab es wie so eine Art Hühnerbänder, wo die Bälle hin und her transportiert worden sind oder Blowers. Also unfassbar verschiedene Sachen. Und man stand da wieder Ochs vom Berg und sagte dann, okay, das ist also jetzt das System City Golf, aber es macht jeder anders.
Ja.
So, und im ganzen Blumenstrauß haben wir gesagt, okay, das wollen wir auch in Deutschland machen. Wir bauen auch so eine Driving Range mitten in Hamburg und so ist die Golflounge. Und dann haben wir versucht, aus dem Korb, den es da an das Beste rauszusuchen.
Ja. Wie lange hat das so gedauert, so von der Idee bis zum tatsächlichen Opening?
Ja, also die Startphase war quasi mit der Planung 2004. Da haben wir uns quasi eingeschlossen und haben drüber nachgedacht, wie man das machen kann. Haben die Finanzierung versucht auf die Beine zu stellen. Das hat am Anfang sehr viel Schweiß und Nerven gekostet, weil viele gesagt haben, in Deutschland soll das geht nicht. Golf heißt da auch nicht stark genug und so weiter. Mhm. 2005 haben wir dann den Startschuss gegeben an den Elbbrücken mit der Golf Lounge. Aber, was man sagen muss, das war damals wirklich nach japanischem Vorbild eine reine Trainings- und Abschlagsanlage. Wir haben uns also quasi wirklich nur auf Golf konzentriert und haben erst 5 Jahre später, 2010, gemerkt, dass wir das anpassen müssen, dass wir das Konzept umstellen müssen und sagen müssen, wir müssen an der Zielgruppe arbeiten. Wir können uns nicht ausschließlich auf die Golfer konzentrieren. Das würde wirtschaftlich zu wenig. So, und jetzt willst du wahrscheinlich wissen, wie das Konzept losgegangen
ja,
ist.
Ja, genau.
Und genau. War es auch. Also wir haben gesagt, der Grundbaustein war Golf in die City holen, Japan rein, das, was uns inspiriert hat. Und wir haben immer gesagt, unser Credo muss sein, wir machen Golfer. So. Mhm. Aber wie gesagt, wir hatten noch keine Events und wir haben uns auf das Golfspielen und Training konzentriert, Schnupperkurse, Platzreifekurse, Trainings und so weiter. Und haben klassisch das gemacht, man holt sich ein Körbchen Bälle, man zahlt dafür für das Körbchen Bälle und danach sind die Leute wieder gegangen, haben Platzreifekurs zwischendrin gemacht, natürlich, das konnten wir machen, die haben Training bei uns gemacht und befreundete Clubs, die haben dann quasi mit uns die Platzreife vor Ort abgenommen, das hat alles wunderbar funktioniert, war aber wirtschaftlich nicht jetzt so erfolgreich, dass man sagen kann, wow, das ist durch die Decke gegangen, warum? Grund und Boden in der Stadt ist teuer, sehr teuer.
Ja.
Wir haben ein bisschen den Fehler gemacht, dass wir gesagt haben, naja gut, die werden uns die Bude einrennen. Das tun sie auch abends. Aber das Problem war, die Golfer nehmen normalerweise ein Körbchen Bälle, zahlen dafür 3 oder 4 Euro und dann sind sie halt 2, 3 Stunden geblieben und haben quasi ihre Brotstulle noch mitgenommen oder ihr Getränk. Und wir haben abends quasi nur mit wenigen Golfern, wir waren voll ausgelastet, aber wenig Geld verdient. Wir hatten alle 3 Plätze waren ausgelastet. Die haben ihre 4-Euro-Körbchen bezahlt und sind aber ganz lange geblieben. So, und da haben wir gesagt, wir müssen im Konzept was ändern und haben dann auch gesagt, okay, wir werden zeitlich befristet die Boxen verkaufen. Und das war ein sehr großer einschneidender Schritt, weil natürlich sich die Preise angepasst haben. Wir haben gesagt, die Bälle sind all in. Ihr könnt so viel spielen, wie ihr wollt. Aber ihr könnt nur eine Stunde spielen. Und jetzt kosten die Bälle auf einmal 15 Euro.
Ah,
zum Beispiel.
Okay. Ja, verstehe.
Und ihr könnt auch zu zweit auf die Anlage gehen. So, weil das war halt der Vorteil, dass wir wirklich jetzt das erste Mal richtig bemessen konnten. Wir konnten nach einer Stunde die Boxen frei wieder weitergeben. Und wir hatten gesagt, okay, 30 Boxen, was weiß ich, 15 Euro die Stunde, da kann man auch einen Umsatz mitmachen. Das war schon ein guter und wichtiger Schritt, aber der war schmerzhaft, weil viele Golfer gesagt haben, seid ihr wahnsinnig, bei uns im Golfclub kostet das ein Körbchen Bälle 4 Euro oder 5 Euro. Und da muss man erstmal die ersten Jahre wirklich kämpfen, echt kämpfen.
Ja. Ja, das glaube ich sofort. Das ist ja auch was komplett Neues. Also ich kenne andere Konzepte, die haben am Anfang, ja, ich sag mal, auch eine schmerzhafte Anlaufphase gehabt, bis das akzeptiert worden sind. Also ich denke halt auch an so Selbstbedienungs-Restaurant-Konzepte auf Golfanlagen, was überall anders schon gang und gäbe ist, wenn man viel reist. Da geht's los mit Coffee to go bis hin zu anderen. Das braucht seine Zeit, um sich anzupassen. Aber wenn es notwendig ist, muss man das machen. Man muss diesen Schritt gehen, auch wenn er wehtut. Das bin ich fest davon überzeugt. Ist ganz spannend.
Was ein Glücksfall war in der Zeit, wo wir uns, wie gesagt, auf Training konzentriert haben und so weiter, kamen dann die ersten Anfragen, sag mal, kann man bei euch auch mal einen Geburtstag feiern? So. Und haben wir darüber nachgedacht und haben gesagt, ja, selbstverständlich, und haben das erste Mal quasi auch in die Box mal an den Tisch gestellt. Und dann kam natürlich sehr schnell die Frage, gibt es da vielleicht mal ein Chili oder ein Gulasch, was wir essen können und so weiter. Ja. Und was dann aber sehr schnell kam, war, dass das natürlich Golfer waren, die aus ihrem Golfclub gewöhnt waren, was weiß ich, am Samstagabend oder Nachmittag gibt es mal ein Barbecue. Wir wissen alle, dass Gastronomie in einem Golfclub ein Abenteuer ist, nicht leicht. Und dort natürlich nicht erwartet worden wird, dass der Gastronom jetzt unsagbar viel Geld verdient oder auch viel Geld für nehmen kann. Also die Sache war die, wir haben Anfragen gehabt für Events von Golfern. Und die Golfer haben gesagt, naja gut, das darf nicht mehr als 15, 20 Euro kosten und dann ist das in Ordnung. So, und da sind wir quasi 0-0 rausgegangen. Haben gemerkt, das geht, die Leute haben da Spaß dran, aber wir haben kein Geld mitverdient. So, und dann kam der Augenblick, dass ein Golfer gesagt hat, ich mache das mit meiner Firma und ich komme mit Leuten, die überhaupt keine Ahnung von Golf haben. Und dann haben wir gesagt, Ordnung, dann machen wir ein Event mit Leuten, die sportlich sind, die Hockey spielen und Tennis spielen, die aber so, sag ich mal, golfaffin sind, dass die relativ schnell Spaß haben, mal auf den Ball zu schlagen und das zu machen. Und diese Firma war das erste Mal bereit zu sagen, wir zahlen den normalen Preis für ein Team-Event, für ein Teambuilding. Und der 50 oder 60 Euro plus. Und das war das erste Mal, dass wir das quasi mit Nicht-Golfern gemacht haben. Und das hat quasi bei uns den Kick gegeben, zu sagen, Moment mal, wir müssen uns öffnen und wir müssen in der Eventschiene uns auch auf Nicht-Golfer konzentrieren. Und da haben wir das erste Mal ganz wichtiger.
Das heißt, ihr habt eigentlich durch die euer, ich sag's mal jetzt, durch so ein organisches Wachstum seid ihr an einem Punkt gekommen, wo ihr von einer verhältnismäßig großen Herausforderung stand, und dann habt ihr eigentlich nochmal komplett eure Zielgruppe verändert.
Absolut, absolut. Das war die wichtigste Entscheidung. Wir haben in Hamburg 30.000 Golfer und die sind alle bei uns auch gelistet. Das heißt, die waren alle früher oder später da. Die sind aber natürlich in die Clubs. Und die Clubs haben die letzten Jahre natürlich auch unglaublich aufgerüstet. Die Driving Ranges sehen heute ganz anders aus. Qualität der Bälle, überall ist Trackman, sind top, top, top Driving Ranges und entstanden. Und wir haben gedacht, was ist denn da unser USP? Wo können wir uns denn da abstellen? Sicherlich, wir können das ganze Jahr über das machen. Wir haben auch immer eine super, super Qualität an Bällen oder an der Technik gehabt. Aber wir waren auch immer ein Point of Meeting. Ja, die Leute sind zugekommen, haben gesagt, hier, ich treffe hier die Leute auch aus anderen Clubs. Ich kriege immer ein bisschen das Stadtgespräch mit, was passiert gerade in Hamburg im Golf. Es macht unglaublich Spaß. Hier ist es locker. Hier sind immer wieder frische und andere Menschen dabei, weil du bist in deinem Golfclub natürlich ganz oft in deiner Blase. Und das haben wir aufgenommen und gesagt, da müssen wir uns eigentlich immer wieder neu erfinden. Und wir müssen immer wieder bestimmte Triggerpunkte setzen, dass Leute sagen, wow, hier komme ich her. Das ist anstrengend, weil du hast keine Member-Member, sondern du hast viele Menschen, die sagen, ich finde diese Anlage, diese Location cool. Und zum Beispiel im Winter habe ich Lust, da 3 Monate zu trainieren und dann bin ich wieder weg.
Ja.
Viele kommen und sagen, wir machen aber im Sommer ein Sommerfest.
Ja.
So, und das war der Stadtanlage. Schwierig, weil wir da 20.000 Quadratmeter hatten und das ist dann halt, muss man sich vorstellen, wie jetzt Topgolf oder bei den Japanischen, bist mitten in der Stadt und bist räumlich begrenzt. Das ist ganz klar. Jetzt, seit diesem Jahr, sind wir ja auf einem 40 großen Hektar Areal und auf einer richtigen Golfanlage. Wir machen aber das gleiche, was wir halt über die Jahre gelernt
haben. Das finde ich mega spannend. Ich würde gerne in diesen vertrieblichen Aspekt noch mal ein bisschen reinhaken, weil ich glaube, das wird den einen oder anderen Hörer und Hörerin interessieren. Wenn man sozusagen über der, sagen wir, cleanen Golf-Zielgruppe hinaus akquiriert, wie macht ihr das? Macht ihr direktes B2B-Marketing? Habt ihr Sales-Leute vor Ort, die das machen? Macht ihr Social Selling? Also da gibt es ja diverse Varianten, die man tun kann. Wie schafft ihr es, genau diese Zielgruppe auf eure Anlage zu bringen?
Ja, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, Lina, den du da ansprichst. Und der hat auch viel Kraft und auch Know-how gekostet. Wir sind natürlich gestartet wie alle anderen. Marketing-Mix, viel Kaltakquise. Wir haben Leute angerufen, viel Mouth, also viel Mundpropaganda und so weiter. Wir haben Kampagnen gemacht auf den diversen Messen, um am Anfang erstmal Bekanntheit zu bekommen. Dann haben wir quasi, man kennt die Tools, Salesforce und so weiter. Wir haben mit vielen IT-Dienstleistern oder Unterstützern auch geschaut, was kann man wie machen, um zum Beispiel ein Mailing so zu setzen, dass es dann auch passt. Am Ende war es immer so, man musste doch den Hörer aufnehmen und musste die Leute anrufen und ansprechen, kennen Sie schon unsere tolle Anlage, waren Sie schon mal da und. So, die ersten Jahre ist das brutal, wirklich brutal. Das Glückliche war, dass wir sehr, sehr schnell Veranstaltungen bei uns bekommen haben. Das muss man sich so vorstellen, dass wir im ersten Jahr hatten wir vielleicht 10 und 20 Veranstaltungen. Wir sind heute bei 500. So, und wenn man diese Veranstaltung hat, dann haben wir natürlich Multiplikatoren en masse. Und ich sage immer, bei den Veranstaltungen ist es so, dass wir eine große Anzahl von Nicht-Golfern haben und oftmals sind es Kundenveranstaltungen, die halt viele Geschäftsführer auch aus anderen Firmen und so weiter dabei haben. Und die sagen dann, wow, das hat uns richtig Spaß gemacht, das machen wir wieder. Und ich will sagen, viele Jahre Knochenarbeit, so wie es das gehört, Kaltakquise, Anrufen, Telefonmarketing, all diese ganzen Geschichten. Dann aus dem Erfolg sehr, sehr viel gemacht. Das heißt, wir haben bei jedem Event quasi immer unser Verkaufsteam dabei gehabt, die natürlich mit den Menschen im netten, wir haben nie Hardcore-Verkauf gemacht, never ever, aber die gesagt haben, wenn sie Fragen haben oder wenn sie gerne nochmal weitere Veranstaltungen von uns hören wollen, hier stehen wir, hier bin ich bin persönlich da. Da habe ich natürlich mich auch reingehängt. Also ich habe da sehr, sehr intensiv da mich zur Position gestellt und mit den Leuten in Austausch gemacht. Heute machen wir es anders. Heute haben wir gesagt, das kann es nicht sein. Wir können es nicht über Telefonmarketing Old Style. Wir sind komplett in die SEO-Optimierung reingegangen. Wir geben quasi unser gesamtes Geld für SEO-Optimierung auf, dass wir bei Google bestimmte Listenplätze haben. Und wir sind heute in der Lage, dass 90% unserer Events wir nur das Telefon abhören, aufnehmen und sagen, schön, dass ihr anruft, was können wir für euch tun? Und nur 10% ist Kaltakquise. Also das
Super.
ist jetzt großartig, aber das sind halt 20 Jahre harte Arbeit. Gelernt, und ich meine, das wirst du auch kennen. Es ist für Menschen immer schwierig, den Cold Call zu machen. Inbound-Outbound-Geschäft ist ein kompletter Unterschied. Da muss man genau gucken, welche Menschen was können. Und wir waren ja keine Vertriebsorganisation in dem Sinn. Wir waren eine Golferin, die ein Event entwickelt hat. Und die mussten aber dann sehr, sehr, sehr viel lernen. Und das hat auch zum Teil auch viel Geld gekostet, dieses Profi. Ja, Profi, Verkauf, voranzutreiben. Jetzt ist es viel, viel einfacher.
Aber das ist dann ja letztendlich, und ich finde das sehr schön, dass du das so auf den Punkt gebracht hast. Ja, das ist immer wieder, wenn ich gefragt werde, ja, wie macht ihr das denn und wie soll denn das funktionieren? Ohne vernünftigen Vertrieb und natürlich auch entsprechendes Marketing, was daran ist, geht fast nichts. Und eine Golfanlage, egal welches Konzept sie fährt, ist ein mittelständisches Unternehmen, ist ein Wirtschaftsbetrieb. Und da nehme ich auch keinen EV von raus. Natürlich können die halt auf der Bilanz halt also andere Dinge fahren als ich sag mal eine GmbH oder eine GmbH und Co. KG. Aber am Ende kann auch so ein Konstrukt wie ein Verein sehr erfolgreich wirtschaften. Ja.
Absolut,
Und
absolut. Jetzt kommt, wenn ich das einhaken darf, es
ja.
kommt immer darauf, was ein Club möchte. Wenn ein Club darauf ausgelegt ist, dass er sagt, ich brauche Neugeschäft, das heißt entweder neue Mitglieder oder auch Veranstaltungs, dann muss er Marketing und werblich auftreten. Wir sagen immer, wir nehmen da die normalen Zahlen, die in der Wirtschaft auch sind. Das heißt, 10 bis 15% Marketing muss laufen. So. Und ein Club, wenn man heute sagt, also ich mache immer die einfache Rechnung auf, 1000 Mitglieder, 1000 Euro zahlen die 1 Million zur Verfügung, frage ich die immer, zahlt ihr 150.000 Euro Marketing? Und da gibt es manche Clubs, die sagen, aber Logo, natürlich. Und manche sagen, bist du wahnsinnig? Ich bin hier ein ehrenamtlicher Verein. Wenn wir 10.000 für eine neue, also Broschüren und ein bisschen Sommerfest machen, war es das. Und deswegen muss man gucken, man muss mit zweierlei Maß messen, was willst du und welche Mittel hast du dann zur Verfügung? Wir nehmen Prozent, das ist Minimum, was wir da reinstecken. Minimum.
Ja, genau. Also die meisten Unternehmen, die ich so kenne, also außerhalb der Golfbranche, es fängt an so mit 12 bis 30% Merchandise.
Ja,
Und da
stimmt.
fällt aber alles rein. Also wirklich von Marketing-Automation über SEO bis hin zu tatsächlich 1:1 B2B-Vertrieb. Ne? Würde ich sofort unterschreiben. Ich würde auch nur so Unternehmen aufbauen. Und habe es bisher auch nur so getan, weil also ohne das geht es halt nicht. Und ja, es ist ein harter und steiniger Weg, den man da durchgeht. Ne? Also ich habe selber mit Mitte 20 mit Cold Calling angefangen. So bin ich in den Vertrieb reingekommen. Ne? So, und heute habe ich natürlich viel mehr Möglichkeiten, so im digitalen Umfeld, um das halt weiter zu pushen, mit dem Ziel, genau da, wo du gerade bist, hinzukommen, dass man von einem fast 90, 95% Outbound-Approach zu einem Inbound kommt. Weil dann geht es am Ende ums Qualifizieren, ums Clustern und ums Closen.
Absolut, absolut. Wobei, was ich schon wichtig finde, ist, du musst dich quasi immer wieder neu erfinden. Wir können uns ja nie ausruhen. Deswegen auch meinen Mitarbeitern oder meinem Team. Wir sind alle Sales-Leute, alle, alle. Wir haben, früher gab es so die klassische Clubsekretärin oder den Greenkeeper oder ich habe heute das gesamte Team dahingestellt und habe gesagt, hört zu, eure Aufgabe ist, jeden einzelnen Kunden glücklich zu machen. Und jeder Kunde bedingt weiteres potenzielles Geschäft. Das war, seid aufmerksam geguckt und sprecht mit den Menschen, und zwar jeder einzelne Mitarbeiter. Und das ist ganz, ganz entscheidend, weil wenn wir nur noch so eine kleine Sales-Abteilung haben, das funktioniert nicht. Wir müssen das gesamte Einheit muss darauf hinaus sein, sagen wir zu, die bringen euch das Geld. Weil das so früher ein Golfer, den ich auch kennengelernt habe, der hat gesagt, also ich hasse alle Golfer, weil die machen mir den Golfplatz kaputt. Das kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite muss sagen, hör mal zu, ich kann nicht nur bezahlen, wenn diese Golfer, die dir über den Platz rennen, auch mal einen Schaden machen. Ja. Und auch heute gemacht, wir haben dem Greenkeeper gesagt, hör zu, wir werden den Preis so hoch setzen, dass nur wenige Golfer über den Platz gehen. Ja. Dann kann man besser pflegen und machen und tun. Und wir sind alle viel glücklicher. Also das muss man so abwägen. Jedenfalls muss ich die Leute auf meine Seite bekommen, sonst geht es nicht. Müssen auch Verkäufer sein.
Ja, definitiv. Und daraus ergibt sich natürlich auch diese schöne, ich sag mal, das ist immer so die Krönung im Vertrieb, wenn man dann in das Empfehlungsmarketing halt einsteigt. Also wenn deine eigenen Kunden so zufrieden sind, dass sie dich weiterempfehlen, entweder indem du proaktiv nachfragst oder indem sie es ganz von alleine tun. Ja. Aber ich denke, eure Zahlen sprechen für sich. Das finde ich, ich finde das sehr, sehr schön zu sehen, dass solche Konzepte auch wirklich funktionieren, wenn man es richtig anpackt. Und natürlich tut es auch manchmal weh, ne? Also es gibt halt Herausforderungen, denen man sich stellen muss.
Also Corona war für uns also ganz schlimm, weil wir hatten wir haben immer also mindestens ein Drittel bis zur Hälfte Eventgeschäft, das war auf null. Und von heute auf morgen bist du da draußen. Und da musst du dann gucken, wir haben keine Mitarbeiter entlassen, aber wir haben da echt gekämpft. Das war 2 Jahre. Kein Geschäft, also richtig hart. Und ich bin froh, dass wir jetzt wieder durchstarten können und auch vor allem letztes war ein sehr, sehr gutes Jahr, das letzte Jahr.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, du hattest im Dezember, hast du mir gesagt, so, ich kann im Dezember nicht sprechen, weil wir haben 70 Veranstaltungen, wo ich dachte, okay, der Dezember hat nur 31 Tage.
Ja, das waren Weihnachtsfeiern, wobei ich muss sagen, da sind wir noch ein bisschen enttäuscht, weil wir wollen 90.
Okay.
Alten Golf Lounge hatten wir 500 und als ich jetzt die Golfanlage übernommen hatte, waren dort 30 Veranstaltungen. Wir haben dieses Jahr jetzt schon 350 geschafft, aber 500 ganz gute Zahl. Wie kann man sich das vorstellen, so eine Veranstaltung? Weil man denkt dann immer so, oh mein Gott, wie klappt das? Also der größte Punkt ist, dass das easy und locker nebenher läuft. Also wir machen mittlerweile so 20, 30, 40 Mann. Das ist für uns, das machen 2 Mitarbeiter von mir und 2 Animateure. Die Leute dann. Wirklich easy. Aber wir gehen auch mittlerweile in die Veranstaltung mit 1500 und mehr Leuten. Das bedingt durch eine große Planung und auch einer guten Logistik. Aber wie das normalerweise abläuft, ist eigentlich relativ einfach, indem die Leute sich hier nicht nur auf auf das Golfspielen, auf die Golfrunde konzentrieren, sondern es auch viel mit Sommerfest, Barbecue und Talking untereinander zu den Teambuildingsmaßnahmen und so weiter. Also die Leute, muss man ganz ehrlich sagen, bespaßen sich zum Teil auch selbst. Und wir geben nur die Location, die wir natürlich in Shape da präsentieren. Das ist unser Job.
Ja, schön gesagt. Sag mal, 2023 und fortfolgende, was hast du noch so vor?
Oh je, also ich habe mal gesagt, wir haben in Hamburg 1,8 Millionen Einwohner. Wir haben in der Metropolregion so 3,5 Millionen Menschen. Und ich habe natürlich nach wie vor das Ziel, wir machen Golf, aber ich möchte noch sehr, sehr viele Menschen zum Golfen bringen. So, was sehr, sehr gut ist, dass wir über die Events, die bei uns sind, eine hohe Conversion Rate haben, also ungefähr so 30% der Leute, die kommen wieder und spielen bei uns, machen einen Schnupperkurs oder einen Platzreif und so weiter. Da bin ich sehr stolz drauf, weil wir quasi jedes Jahr knapp 1000 Menschen zu Golfern machen, die dann irgendwo in die Golfplätze gehen. Da habe ich gar nichts davon, aber die landen dann in den Golfplätzen. So, und wo will ich eigentlich hin? Ich will neben dem, was wir halt mit viel Kraft machen, nämlich Sommerfeste, Weihnachtsfeiern, Teambuildings, Produktpräsentationen und so weiter, das machen wir schon sehr viel, möchte ich meine Anlage weiter innovativ nach vorne bringen. So, ich kann jetzt das erste Mal sagen, ich rede nicht mehr über eine Driving Range mitten in der Stadt, sondern ich rede über ein Ressort. Und das Ding heißt Golf Lounge Ressort. Ganz bewusst haben wir den Namen gewählt. Wir haben uns nämlich beim Skifahren angekoppelt und haben gesagt, wie machen die denn das? Die haben schwarze Piste, rote, blaue Piste. Blau ist Einsteiger, rot ist Anfänger, schwarz ist schwer. Und dann haben wir gesagt, warum können wir das Golfplatz nicht mal genauso machen? Ganz einfach. Und dementsprechend haben wir das auch so umgesetzt bei den Einsteigern. Das ist eher die Leute, die freizeitorientiert sind. Die sind nämlich quasi mehr oder weniger Golfplatz, bringen ihre Familien, ihre Kinder mit, sitzen auf der Terrasse, trinken einen Kaffee oder essen ein Eis und genießen den Nachmittag mit der Familie. Anfänger ist, das sind Leute, die mal Golf gespielt haben, die aber jetzt gar nicht Hardcore-Golfer unterwegs sind. Es sind auch Firmenfeiern, die sagen, weißt du was, wir spielen eine Sechslochrunde. Der Trick ist, die Bahnen sind nicht so lang, die sind nur 150 Meter lang. Wir haben Kunst Grüns und Kunstabschläge, das erzähle ich nachher mal. Das ist Nachhaltigkeit, das ist ein Thema, wo auch kein gut machen kann. Und dann haben wir den schwarzen Platz und der ist richtig, richtig schwer, weil du einen Abschlag hast, wo erstmal 80 Meter danach rough ist. Also wenn einer 80 Meter nicht Golf schlagen kann, dann dreht er sich auf dem Absatz und geht wieder zurück. Das ist natürlich gefährlich, weil viele, viele Golfer haben gesagt, sag mal, jetzt kann ich ja nicht mehr Golf spielen. Da haben gesagt, ja, dann bist du ja auf dem fortgeschrittenen Platz, dann geh mal lieber auf den Anfänger. Vorteil, wir haben da nur noch gute Golfer, schnelles Spiel und die Pflege auf dem Platz ist natürlich deutlich einfacher. Und da komme ich jetzt dazu. Ich habe mir halt auf die Fahnen geschrieben, wir müssen Golf neu denken. Einmal mit den Konzepten. Das heißt, wir haben ein Preismodell komplett anders gemacht. Wir machen das wie bei Amazon Prime. Wir haben gesagt, also wir nehmen eine, das ist das große Vorbild, wir nehmen einen Prime, das ist bei uns der Friend, der zahlt nur eine ganz kleine Gebühr, das sind 99 Euro im Jahr. Und hat dann Vergünstigungen. Das heißt, der Zähler zahlt für alle Produkte, die wir haben, quasi nur die Hälfte. So, was wir haben, sind keine klassischen Mitglieder in dem Sinn, sondern wir haben 5.000, 10.000 Prime-Mitglieder, Friend-Mitglieder, die nur 99 Euro bezahlen und die aber vergünstigt spielen. Der Trick ist, es gibt bei uns keine Runde, bis auf noch ein paar Altmitglieder, die noch da sind, den habe ich immer gesagt, das gilt weiter, wo kostenlos auf der Runde gespielt werden kann. Jede Runde bringt uns Geld und der Kunde zahlt auch für jede Runde. Das gibt uns die Chance bei Event auch mal zu sagen, okay, der blaue Platz ist heute geschlossen, weil da kommt die Allianz und macht heute ein Sommerfest oder eine Teambuilding und kein Kunde kann sich beschweren, weil er bezahlt ja nur 99 Euro im Jahr. Das ist der große
Verstehe.
Vorteil. Wir haben das Risiko am 1. Januar. Haben die anderen Golfplätze Plätze haben viel Geld auf dem Konto. Wir nicht. Wir haben nur 99 Euro auf dem Konto. Und wir müssen dann das Jahr über uns verkaufen, müssen gucken, dass wir einen guten Job machen. Nur ich kann sagen, mit Start, die Mofflet, was ich gekauft habe, wir haben den Umsatz verdreifacht innerhalb von einem Jahr. Also scheint das Konzept zu funktionieren. Und Ziel ist es jetzt, Nachhaltigkeit. Ich habe gesagt, wir können so nicht weitermachen. Wasserverbrauch, Dünger, Maintenance geht so nicht. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir das Golfen, wir können uns nicht in Klimawandel und so weiter erlauben, da volle Pulle Wasser drauf zu knallen. Wir müssen irgendwie gucken, wie wir da viel, viel mehr naturbelassene Geschichten hinbekommen, aber trotzdem die Qualität nach oben kriegen. Und das ist natürlich ein Spagat. Und wir probieren das, indem wir bestimmte Teile des Platzes quasi Natur belassen und andere Platzteile intensiver bewirtschaften. Da wir ein Stadtkurs sind, also ist jetzt nicht so groß, wie gesagt, 40 Hektar, ein normaler Golfplatz hat 70, 80 Hektar, haben wir zum Beispiel alle Bunker rausgeschmissen. Wir haben gesagt, ich brauche hier keinen Bunker. Bei uns gibt es keinen Bunker. Das ist von Pflegemaßnahmen für uns wesentlich einfacher. Wir haben die Maschinen komplett, da sind auch teilweise Robotik jetzt mit dabei, wo wir sagen können, wo können wir an bestimmten Punkten das effizienter machen, einfacher machen. So, das ist also Nachhaltigkeit ist ein riesengroßes Thema, was ich habe. Und dann gibt es so Specials. Du hast immer gesagt, ja, ihr habt mit Events seid ihr groß geworden. Ich habe natürlich großen Spaß dran, immer mich zu öffnen. Also nicht nur über die Golfer zu gehen, sondern die letzten Jahre bin ich extrem über den Sport gegangen. Wir haben die ganzen Sportveranstalter, also wie die HSV, Handball und Fußball und die, heute kommen zum Beispiel die Hockeyspieler, Bundesligamannschaft und macht mit 50 Mann ein Team-Event. So.
Ja,
Und wir
Wahnsinn.
sagen immer, wir gehen gemeinsam für Sport und sagen immer, Sportarten übergreifend agieren. Weil in Hamburg ist es immer, wenn nur die Golfer oder nur die Hockeyspieler denken, viel besser ist es, man bringt sie zusammen. Dann kann man auch gemeinsam solche Events erleben und man kann sich auch mal helfen untereinander. Das ist für mich ganz wichtig. Und neben diesem Sport habe ich die letzten Jahre halt auch Kultur entdeckt. Und habe gesagt, verdammt nochmal, wir können doch mal diesen tollen, die Golfanlage mit den 40 Hektar auch für Kulturevents nutzen. Und in der Corona-Zeit sind wir zur Staatsoper gegangen und haben die Tenöre und die Opernsänger gebeten und haben gesagt, du, wir haben hier ein ganz tolles Beduinenzelt, was an den Seiten voll ist und haben gesagt, wir möchten gerne Abend machen, setzen euch hier so auf so Fatboys, so gemütliche Sitzkissen, geben den Leuten einen Rotwein in die Hand und ihr singt ein paar Arien. Das ist eigentlich so rot entstanden und das wollten wir auch, wie gesagt, nur für kleine Gruppen machen. Es ist so toll gewesen, die Leute haben geweint. Es war Sonnenuntergang auf dem Golfplatz und wir haben das halt so neben dem Fairway haben wir das gemacht. Und das sind so die auf einmal Menschen begeistern und wo du sagst, verdammt, eigentlich ein Golfplatz. Und wenn wir nicht den Member Club haben, das verstehe ich 100%, wo die Mitglieder sagen, nee, der ist uns und wir wollen hier auch kein öffentliches Leben. Nein, aber wenn wir uns entschieden haben, dass wir ein bisschen öffentlich sind und dass wir neue Menschen dazu haben, warum machen wir denn nicht auch mal Kulturevents? Und so ist dann eine Keep entstanden oder wir haben schon einen Opernabend oder wir haben eine Modenschau schon gemacht. Also total lustige Sachen, wo wir natürlich neue Ziele kriegen, die auf einmal sagen, wow, hier fahre ich mal hin und hier möchte ich gerne vielleicht mal meine Geburtstagsfeier machen oder was anderes.
Ja,
So ist das.
spannend. Spannend. Du bist ja jetzt schon relativ lange in der Golfbranche unterwegs. Und du erzählst die ganze Zeit vor allem ja, ich sag mal, deiner Bubble, seit deinem Wandel, sich zu öffnen, sich zu bewegen. Wenn du jetzt mal so auf die Golfbranche, zumindest in Deutschland mal guckst, wo siehst du denn da noch so große Ansatzpunkte, wo du sagst, da muss sich was bewegen, da muss sich was verändern, und da kann sich auch was verändern?
Also total. Wir haben unglaublich viele Möglichkeiten. Wir sind 1 Million Golfer in Deutschland. Ich habe immer gesagt, wir müssen locker 2, 3 Millionen hinkriegen. Nicht Golfer, nicht Leute, die jetzt jede Woche Golf spielen. So, es sind viele, ich kenne viele Menschen, die spielen nur im Urlaub und so weiter. Aber was wir wollen, ist, die erstmal sagen, das ist ein toller Sport und ich mache den zeitweise. Ich betreibe das. Ich gehe abends, anstatt mit meiner Frau ins Restaurant und esse stundenlang und trinke, kann ich doch auch mal einen Sonnenuntergang, neun Loch gemütlich mal eine Partie Golf spielen. Also was wir machen müssen, ist Innovationen zulassen. Das ist ganz wichtig. Wir müssen wissen, dass die Zeit, dass wir schnelllebiger sind und die jungen Leute oder wir alle hier mit unseren Devices, mit unserer Digitalisierung gehen andere Schritte. Wir haben zum Beispiel das Bargeld bei uns abgeschafft. Alle haben gedacht, oh Gott, von heute auf morgen kein Problem. Null Problem. Und was das Schöne ist, die ganzen Prozesse gehen viel schneller. Ich kann bezahlen mit Apple Pay. Ich habe die Möglichkeit, online die Reservierungen zu machen und so weiter. Geht viel, viel, viel einfacher. Wir müssen Digitalisierung zulassen. Es kann nicht sein, dass wir im Clubsekretariat anfangen, noch per Hand die Scorekarten auszufüllen und so weiter. Das ist Old Style. Die sollen. Jeder Mensch, der auf einer Golfanlage arbeitet oder überhaupt im Tourismusbereich, muss die Möglichkeit haben, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Das ist der entscheidende Punkt, zu sagen mal zu. Ich will mir deine Wünsche von den Augen ablesen. Was kann ich dir Gutes tun? Welches Produkt möchtest du haben? Der Verkauf des Produkts muss so digitalisiert sein, dass er das sofort alleine machen kann. Also Beratung über den Menschen, Verkauf, alle Administration digitalisiert. Dann sollten wir unsere Location öffnen. Das ist mein persönliches Credo. Ich bin totaler Fan auch von Member Clubs, die sagen, hier ist ein Schild, Members only, total legitimisiert und auch total okay. Aber es gibt auch viele Clubs, die so weder Fisch noch Fleisch, die sagen, wir wollen eigentlich neue Menschen haben, wir möchten auch Gäste haben, aber also gedämpft. Ich denke, dass man seinem Produkt ein klares USP geben muss, muss sagen, welche Menschen möchte ich haben, weil bei mir geht es auch, also wenn da der Verein kommt, der den Platz mit Füßen tritt und der die Flaschen Bier in den See reinschmeißt, dann ist der in 2 Minuten weg. Solche Menschen möchte ich nicht haben, keinen Wertecode, geht nicht. Aber es gibt ganz, ganz viele, die mit Golfen noch überhaupt keine Berührungsverbindungen hatten, denen muss ich die Möglichkeit geben, auf bei uns mal im Biergarten zu sitzen und mal putten, Minigolf, das mal überhaupt mal kennenzulernen. Und auf einmal sagt er, ey, das ist doch super. Und am Ende sagt er, Golf ist toll und die Leute, die hier außenrum sind, alle so nett und so eine tolle Atmosphäre. Wow, das möchte ich wieder machen. Und da kriege ich ein Smiley ins Gesicht und sage, hey, alles richtig gemacht.
Ja.
So, und jetzt kommt der letzte Punkt, und da bist du ja mehr Profi als ich. Ich bin davon überzeugt, dass das Thema Workspace in der heutigen Zeit immer spannender wird. Wir haben durch Corona halt gemerkt, okay, es gibt also viel Homeoffice und so weiter. Muss ja nicht Homeoffice immer zu Hause sein. Und wir sehen halt immer mehr Möglichkeiten, wo Leute sagen, ich brauche hier nur eine ruhige Ecke, ich brauche einen WLAN. Wir haben zum Beispiel Glasfasern letztes Jahr für viel Geld bei uns hingelegt, dass wir gesagt haben, das muss sein, das muss schnell sein. Und dann setzen sich die Leute hin und sagen, weißt du was, ich mache jetzt 2 Stunden, mache ich jetzt Job. Und dann gehe ich über den Golfplatz, mache mir lass mir mal Wind durch mein Hirn blasen und habe neue Gedanken und dann 2 Stunden. Das ist mega. So, das ist natürlich eine Herausforderung, weil wir die Logistik und die gebäudlichen Gegebenheiten zum Teil noch nicht haben. Aber das ist was ich glaube, was die nächsten Jahre kommt. Und ich meine, da bist du ja, glaube ich, auch ein guter Ansprechpartner dafür.
Ja, danke dir. Ja, das ist genau mein Thema. Genau. Also einfach Arbeitsplätze oder Arbeitswelten zu schaffen inmitten der Natur. Ich würde da gar nicht mal sagen, also Golfanlagen, das ist so der erste Schritt, den wir getan haben. Aber wir merken auch, dass die Zielgruppe viel, viel weiter ist. Genau wie du das vorhin auch beschrieben hast für eure Anlage. Also man muss da einfach weiter offen denken. Menschen, die naturnah verbunden sind, Menschen, die an andere Orte, dritte Orte gehen möchten, um in, ja, einfach ihren Kopf aufzumachen und in kreatives Tun zu kommen. Und
absolut.
Ich glaube auch, das ist auch nicht die Ende der Fahnenstange. Also bis hin gedacht zu großen Business und Incubator und Accelerator Hubs. Das findet momentan nur im urbanen Raum statt. Warum denn nicht woanders? Also ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Luft nach oben, was das angeht. Und das ist auch das Spannende, junge Menschen, die ich kennengelernt habe, so im Startup-Umfeld. Also ich bin in diversen Berliner Startup-Netzwerken drin. Unter anderem haben wir so eine, ist auch ganz spannend, so eine krasse WhatsApp-Gruppe mit über 600 Teilnehmern, nur Gründer und CEOs von Startups. 40% davon spielen Golf.
Ja,
und weiß
Wahnsinn,
kein
ne?
Mensch. Ja, weil die halt durch Auslandsaufenthalte, vor allem in Amerika oder in England, an dieses Thema herangeführt worden sind und dort einfach dieser Sport ganz anders gehandhabt wird. Und die fragen mich auch immer, sag mal, gibt es hier nicht in Berlin hier irgendwie so eine Anlage, die halt so offen ist? Und einige nennen dann tatsächlich euch sowas wie die Golf Lounge, das bräuchten wir hier in Berlin. Und da gebe ich denen recht. Also so dieses Thema öffnet euch dafür, weil da ist der Nachwuchs drin. Im Alter, in der Altersklasse zwischen 25 und 45, weil das sind das ist tatsächlich so die Hauptaltersrange von Gründern. Das ist genau die Altersrange, die ihr haben wollt, wo ihr immer sagt, das fehlt euch zum organischen Wachsen. Ja. Und ich glaube ganz fest daran, dass das einer der Wege ist, den die Branche gehen kann und sollte.
Also das wolltest du eigentlich schon mit meine, weil du gesagt hast, was sind denn die Projekte, wo wir noch ran müssen, das wollte eigentlich das Schlusswort von mir sein. Ich wollte mir den an ins Leben rufen.
Ja, das machen wir, Peter, das machen wir definitiv.
Weil genau das ist das Thema, Leute zusammenbringen, ein bisschen Spaß haben. Und da sind einfach unglaublich viel Potenzial. Und das Große ist, es macht wirklich Spaß. Es macht wirklich Spaß. Das sind die Leute, die in die Zukunft schauen und Zukunft denen wir halt sagen müssen, hey, lass uns austauschen, lass uns voneinander lernen. Und da sehe ich halt unglaublich viel Spaß und Potenzial für die Zukunft. Super.
Ja.
Machen wir.
Das machen wir auf jeden Fall, lieber Peter. Darf ich dir eine persönliche Frage zum Schluss stellen?
Na klar.
Na klar. Tut auch nicht weh. Und zwar würde ich ganz gerne von dir wissen, wenn du wirklich, du darfst dir alles wünschen. Es gibt keine Grenzen, egal in welche Richtung. Was wäre dein perfektes Scramble?
Ja, ganz lustig.
Wen möchtest du spielen?
Ist ganz lustig. Also wenn ich natürlich alles Lust, was weiß ich, wenn ich zurückblicken könnte und so weiter, dann sind das schon aus der Historie, wenn ich mir jetzt irgendwo da jemanden holen kann, so ein Gandhi oder JF Kennedy oder sowas, das wäre natürlich mega, aber das aus der Historie wird es ganz schwierig werden. Ich habe eigentlich, weil ich so viel mache und Gott sei Dank mit so vielen Menschen immer zusammenkomme, für mich ist der größte Halt meine Familie. Deswegen würde ich meine Frau mitnehmen und ich würde auch meine Hunde mitnehmen. Meine Kinder sind mittlerweile schon groß, die ziehen jetzt schon selber los und würde versuchen, einfach diese Zeit einfach da zu genießen. Wir sind so viel unterwegs, wir machen so viel. Und dann sage ich immer, Familie ist das, was mir die Kraft gegeben hat, all diese Konzepte und diese Sachen umzusetzen. Und die Tiere, die sind halt für uns auch ein Punkt im Leben. Das ist übrigens auch noch eine lustige Sache. Wir werden einen Vier-Pfoten-Cup machen. Also ich bin zum
Wie schön.
Und er sagt, auch ein Tier mit auf den Platz nehmen, muss nur hören und ihr müsst
Ja.
auch das danach wieder wegmachen.
Ja.
Aber das geht auch alles wunderbar. Also für mich entscheidend ist eine schöne Golfrunde. Dafür gilt, entweder hast du gute Leute oder du hast einen guten Platz. Ein von beiden muss sein, sonst wird es nichts. Ich würde meine Familie mitnehmen, ich würde meine Frau mitnehmen und dann habe ich einen Traumtag. Das ist eines der schönsten Dinge, die man im Leben machen kann.
Oh, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Peter. Vielen lieben herzlichen Dank für deine Zeit und vor allem, dass du so viele Insights mit uns geteilt hast. Ich finde es großartig, was du aufgebaut hast bisher und ich bin ganz gespannt, wohin das noch gehen wird, denn ich glaube, da steht unfassbar viel Kraft und Power hinter, so wie ich dich erlebe, wie du erzählst, du brennst dafür, du hast eine Vision und ich wünsche dir alles Gute und vor allem viel Erfolg bei dem, was du tust.
Liebe, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Schönen Gruß nach Berlin und ich freue mich schon auf unseren ersten Startup Cup.
Ja,
wir
okay.
Schauen uns das an.
Das machen
Bis
wir.
Dann.
Das machen wir, Peter, auf jeden Fall. Und euch da draußen wünsche ich jetzt einen wundervollen Start ins Wochenende. Packt eure Bags ein, geht auf den Platz und ich wünsche euch ein schönes Spiel. Bis dahin. Tschüss.